BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute blicken wir auf das Programm der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Was ist davon zu halten? Zielsicher greift die Kandidatin der US-Demokraten die Themen auf, die die Wähler bewegen. Vor allem die gestiegenen Lebenshaltungskosten und die hohen Immobilienpreise. Besonders umstritten ist dabei ihr Vorschlag, mit Preiskontrollen gegen vermeintlich gierige Unternehmen vorzugehen. Ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ist es berechtigt oder unberechtigt? Der Frage gehen wir nach. Ganz großes Thema ist aber die Staatsverschuldung. Egal, wer im kommenden Jahr in das Weiße Haus wieder einzieht, Sie oder Donald Trump, bei beiden ist sicher, dass die Staatsschulden der USA weiter deutlich ansteigen werden. Die USA sind damit natürlich nicht alleine. Wir wissen es, Frankreich, Spanien, Italien, viele Länder haben hohe Schulden. Und da stellt sich die Frage, wie soll man mit diesen Schulden umgehen? Um da ein paar Lösungsvorschläge zu erarbeiten, dachte ich mir, es lohnt sich mal in die Geschichte zu schauen. Denn in der Geschichte gab es durchaus kreative Vorbilder. Wir kennen das Jubeljahr aus der Bibel und wir kennen auch die wundersame Entschuldung des französischen Staates damals, als ein Schotte dort Finanzminister war. Er schaffte es nämlich mit der Einführung von Papiergeld und dem Verkauf von Staatsvermögen, den französischen Staat nicht nur zu sanieren, sondern richtiggehend einen Wirtschaftsaufschwung herbeizuführen. Wie so oft endete der dann aber mit Tränen, als die Wirtschaft kollabierte und die Blase, die er geschaffen hatte, platzte. Über die schillernde Person, die das ausgedacht hat, nämlich John Law, spreche ich mit einem Experten. Ich persönlich fand es in der Vorbereitung durchaus spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Kurz bevor es losgeht, dieser Hinweis in eigener Sache. Falls Sie nach diesem Podcast noch Lust haben, mehr von mir zu hören, am gestrigen Samstag ist ein Gespräch von mir mit den Kollegen von Alles auf Aktien erschienen. Dort diskutiere ich unter anderem mein durchaus radikales Sanierungsprogramm für Deutschland und wir plaudern darüber, wie denn eine Partei aussehen sollte, die so ein Programm umsetzen könnte. So viel sei verraten, der Parteiname lautet die Deutsche Chancenpartei. In dem Sinne, falls Sie Lust haben, hören Sie mal rein, aber es lohnt sich auf jeden Fall erst einmal hier dabei zu bleiben und wir blicken mal auf das, was Kamala Harris so versprochen hat, wenn sie denn Präsidentin wird.
As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Together, we will build what I call an opportunity economy. An economy where everyone can compete and have a real chance to succeed.
Nachdem lange unsicher war, was denn Kamala Harris als Programm vorlegen würde, werden nun einige wirtschaftspolitische Eckpunkte ihres Programms deutlicher. Es geht ihr darum, Themen zu adressieren, die die Bürger bewegen. Das kann nicht wundern, es ist ja Wahlkampf. So verspricht sie Steuersenkungen für die unteren Einkommen und einen Kaufbonus für die Erstkäufer von Immobilien. Das ist interessant, denn in den USA gab es ein Phänomen. Obwohl die Zinsen gestiegen sind, sind die Immobilienpreise auch gestiegen. Also anders als bei uns. Und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, jetzt, wo die Zinsen sinken, dürften auch die Immobilienpreise sinken. Wie kann das sein? Nun, der Unterschied ist folgender. Die Amerikaner haben sehr langlaufende Hypotheken, üblicherweise 30 Jahre. Und sie können, auch das gibt es bei uns nicht, immer umschulden, wenn die Zinsen tiefer sind. Das heißt, jedes Mal, wenn der Zins gesunken ist, haben sie die Möglichkeit, sich auf einem tieferen Zinsniveau zu refinanzieren. Und das haben natürlich die Amerikaner gemacht. Und zwar dann, als Geld faktisch nichts kostete. Das heißt, steigende Zinsen sind völlig egal, solange man das Haus nicht verkauft. Das Problem ist natürlich nur, sobald man das Haus verkauft und umzieht und ein anderes kauft, dann muss man einen neuen Vertrag abschließen zu deutlich höheren Zinsen. Die Folge ist, man zieht nicht mehr um, man verkauft nicht. Es gibt also wenig Angebot. Und wenn es wenig Angebot gibt, bei gleichbleibend hoher Nachfrage, müssen zwangsläufig die Preise steigen. Und deshalb kann es durchaus sein, dass wenn die Zinsen nun sinken, man leichter ein neues Haus finanzieren kann, man also leichter umziehen kann und folglich das Angebot wächst und die Preise fallen. So gesehen wäre das Kaufprogramm von Harris völlig überflüssig. Aber auch sonst ist das Programm von Kamala Harris nicht unbedingt konsistent. Denn viele Maßnahmen, die vorgeben, die Inflation dämpfen zu sollen, dürften eher die Nachfrage anregen und damit auch die Inflation. Die meiste Aufmerksamkeit bekam jedoch die Idee von Harris, Preiskontrollen bei Lebensmitteln einführen zu wollen.
So believe me, as president, I will go after the bad actors. And I will work to pass the first ever federal ban on price gauging on food. My plan will include new penalties for opportunistic companies that exploit crises and break the rules. And we will support smaller food businesses that are trying to play by the rules and get ahead.
Kamala Harris will also das erste US-weite Verbot von Preiswucher bei Lebensmitteln einführen. Sie will damit sicherstellen, dass große Unternehmen die Verbraucher nicht unfair ausbeuten und übermäßige Gewinne mit Lebensmitteln machen. Hinzu kommt, dass sie die Kartellbehörden mit neuen Befugnissen ausstatten möchte, damit diese leichter Untersuchungen einleiten können, um zu überprüfen, ob Unternehmen gegen die Vorschriften verstoßen. Das ist natürlich höchst populär, denn wir wissen, die Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik Joe Bidens rührt vor allem daher, dass die Preise so stark gestiegen sind. Jetzt müssen wir aber genauer hinschauen und fragen, ist es denn auch wirklich gute Politik? Also gute Politik ist es dahingehend, dass es populär ist, aber ist es wirtschaftlich wirklich gute Politik oder eher schädlich? Dazu müssen wir uns ein paar Fragen anschauen. Die erste Frage ist, haben denn die Unternehmen im Bereich der Lebensmittelindustrie wirklich heute höhere Gewinne? Und die Antwort ist eindeutig. Ja, die Unternehmen haben Rekordprofite. Betrachtet man die realen Gewinne von den Produzenten von Essen und Getränken in den USA, so kann man feststellen, dass die Gewinne auf Rekordniveau sind. Und so gesehen kann man sagen, offensichtlich gibt es ein Problem und es ist richtig, dass die Politik hier eingreift. Doch ganz so einfach ist es nicht. Das führt mich zum zweiten Punkt. Ist das wirklich ein nachhaltiger Effekt oder ist es ein vorübergehender Effekt? Ich glaube und viele andere glauben auch, es ist ein vorübergehender Effekt. Beispiel. Man hat Waren am Lager. Jetzt gibt es Inflation, man kann die Verkaufspreise seiner Produkte erhöhen, aber gleichzeitig bedient man sich aus dem Lager, welches man schon vor Zeiten Inflation angelegt hat. Das heißt, man hat zeitweise günstigere Kosten, während man die Endverkaufspreise bereits erhöhen kann. Das ist deshalb ein temporärer Effekt, weil natürlich das Lager wieder aufgefüllt werden muss und dann die Inflation sich bei den Kosten entsprechend bemerkbar macht, also quasi die Margen wieder auf das Normalmaß sinken. Und genau das kann man an den Zahlen sehen. Die Unternehmen haben unmittelbar in der heißen Phase der Corona-Pandemie höhere Gewinnmargen erzielt. Also höhere Verkaufspreise, während gleichzeitig die Einkaufspreise bzw. die aus dem Lager abgerufenen Rohstoffe noch nicht teurer geworden waren. Und die Gewinnmargen sind seither auch wieder gesunken. Trotzdem, obwohl die Gewinnmargen zurückgekommen sind, haben die Unternehmen Rekordprofite. Wie kommt das? Ja, die Kosten sind gestiegen mit der Inflation. Ja, die Umsätze sind gestiegen mit der Inflation. Und die Margen sind letztlich gleich geblieben. Weil aber bedingt durch die Inflation die Umsätze, das Umsatzvolumen gestiegen ist, ist es natürlich klar, dass auch die Gewinne absolut gestiegen sind. Und selbst inflationsbereinigt ergibt sich dann eben ein kleiner Gewinnzuwachs. Das heißt, es ist nicht so, dass man die These stützen kann, dass die Unternehmen mit ihrer Gier, was ja einige sagen, die Inflation befeuert haben. Es gab einen temporären Margeneffekt und ansonsten ist es schlichtweg ein ganz einfacher Größeneffekt, der sich auch inflationsbereinigt noch zeigt. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass Unternehmen der Lebensmittelbranche eine besondere moralische Verpflichtung haben, einen Beitrag zu leisten zur Versorgung der Menschen und dass sie deshalb in Zeiten der Inflation nicht die Preise entsprechend erhöhen sollten. Doch das ist eine Frage, wo man sagen muss, das ist moralisch vielleicht interessant, aber kann man deshalb wirklich sagen, dass die Unternehmen Wucher betrieben haben, wie das hier von den Demokraten behauptet wird? Ich bin skeptisch. Und nicht nur ich bin skeptisch, sondern auch andere. So auch die Analysten der US-Notenbank Fed, die ich bereits in einem früheren Podcast zitiert habe. Und zwar in der Folge 198. Die haben eine Studie veröffentlicht mit dem Titel How much have record corporate profits contributed to recent inflation? Und dort kann man Folgendes lesen.
Obwohl das Markup-Wachstum im Jahr 2021 hoch war, lassen die Beweise Zweifel an der einfachen Erklärung der Gierflation aufkommen, die entweder als Zunahme der Monopolmacht oder als Unternehmen verstanden wird, die vorhandene Macht nutzen, um von der hohen Nachfrage zu profitieren.
Nur zur Erklärung, mit Markup-Wachstum ist hier nichts anderes gemeint als ein Anstieg der Gewinnzuschläge relativ zu den Kosten. Wir sehen also, es gab eigentlich kein Problem. Es ist eine temporäre Sache und gerade in einer funktionierenden Marktwirtschaft können wir davon ausgehen, dass der Wettbewerb dafür sorgen wird, dass die Margen und entsprechend auch die Gewinne wieder sinken. Dennoch will die Politik mit Preiskontrollen eingreifen. In den USA, aber auch in Deutschland gibt es diese Forderungen. So in der letzten Woche vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, der in der Tat die Regierung aufgefordert hat, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Also, weder erforderlich noch sinnvoll, da der Markt es eigentlich regelt. Und wir haben sogar ein historisches Vorbild. Wir können uns anschauen, wie es früher funktioniert hat. Am 15. August 1971 hat nämlich der damalige US-Präsident Richard Nixon in einer landesweit im Fernsehen übertragenen Ansprache erklärt, dass er Preise und Löhne einfrieren werde. Hier ein Auszug aus der Rede.
The second indispensable element of the new prosperity is to stop the rise in the cost of living. One of the cruelest legacies of the artificial prosperity produced by war is inflation. We have made progress against the rise in the cost of living. From the high point of 6% a year in 1969, the rise in consumer prices has been cut to 4% in the first half of 1971. We can and we must do better than that. The time has come for decisive action, action that will break the vicious circle of spiraling prices and costs. I am today ordering a freeze on all prices and wages throughout the United States for a period of 90 days.
Nach einem 90-tägigen Einfrieren mussten Erhöhungen von Löhnen und von Preisen von einem Lohnausschuss und einer Preiskommission genehmigt werden. Also Sozialismus pur, würde ich sagen. Und das Ziel war, die Kontrollen aufzuheben, praktischerweise natürlich erst nach den Wahlen von 1972. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman hatte damals bereits richtig vorhergesagt, dass das Ganze in einem völligen Misserfolg und mit dem Auftauchen der unterdrückten Inflation enden musste. Und genauso kam es auch. Schon 1978 zeigten Forscher der Federal Reserve Bank of Minneapolis in einer Studie auf, wie schädlich diese Maßnahme war.
Wie gut wirken Lohn- und Preiskontrollen gegen die Inflation? Um die Auswirkungen der Lohn- und Preiskontrollen zu untersuchen, haben wir eine neue Technik verwendet. Unsere Ergebnisse. Die Kontrollen hielten die Inflation vorübergehend niedrig, aber sie hielten auch die Produktion niedrig. Nach Beendigung der Lohn- und Preiskontrollen holten sowohl die Preise als auch die Produktion schnell auf. Sie stiegen schneller, als sie es ohne Lohn- und Preiskontrollen getan hätten. Und die Preise waren am Ende höher, als sie es sonst gewesen wären.
Wir haben es gehört. Die Lohn- und Preiskontrollen haben nicht funktioniert. Sie dürften auch heute nicht funktionieren. Aber politisch waren sie ein Erfolg. Sie halfen Richard Nixon damals bei seiner Wiederwahl und sie könnten durchaus auch Kamala Harris bei ihrem Plan helfen, als Präsidentin in das Weiße Haus einzuziehen.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Generell ist das Feedback zum Programm von Kamala Harris durchwachsen. Zum Abschluss ein Zitat aus dem englischen Economist.
Tatsächlich ist eines der besten Dinge, die man über Frau Harris' Agenda sagen kann, dass sie wahrscheinlich weniger schädlich sein wird als die von Trump. Sie ist gegen die Zollerhöhungen, die ihr Gegner versprochen hat. Viele ihrer Vorschläge laufen auf Anpassungen bestehender Politiken hinaus, nicht auf eine umfassende Umgestaltung des amerikanischen Wirtschaftssystems und haben wenig Aussicht auf Erfolg im Gesetzgebungsverfahren. Trump hingegen könnte die Macht der Präsidentschaft nutzen, um pauschal Zölle auf alle Importe nach Amerika zu erheben, den zentralen Punkt seines Wirtschaftsprogramms und einen, den Harris zu Recht als eine getarnte Umsatzsteuer kritisiert hat.
In einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich Kamala Harris aber nicht von Donald Trump. Beiden fehlt die Bereitschaft, die Staatsverschuldung der USA zu begrenzen. Beide legen ein Programm vor, welches nichts anderes bedeutet als eine weitere Erhöhung der Schulden. Auch dazu der Economist.
Amerikas Haushaltsdefizit beträgt 7% des Bruttoinlandsproduktes, ein Niveau, das früher mit Kriegen oder Rezessionen in Verbindung gebracht wurde, während die Staatsverschuldung weiter steigt. Keiner der beiden Kandidaten hat ernsthafte Vorschläge zur Sanierung der Staatsfinanzen vorgelegt und beide würden sie wahrscheinlich nur noch verschlimmern. Harris' Programm würde der Investmentbank Piper Sandler zufolge das amerikanische Haushaltsdefizit im Laufe des nächsten Jahrzehnts um 1,4 Billionen Dollar erhöhen. Das ist eine Menge, wenn auch weniger als die Kosten von Trumps Steuersenkungsplan, die sich im nächsten Jahrzehnt auf 4,5 Billionen Dollar belaufen werden.
Schulden, Schulden, Schulden. Und damit sind die USA nicht alleine. Ich erinnere auch an Frankreich, Italien, Spanien und viele andere Länder auf der Welt. Und auch die neue Regierung in Großbritannien hat nichts Besseres zu tun, als die Verschuldungsregeln so umzudefinieren, dass sie mehr Schulden machen kann. So müssen die Zuschüsse an die Bank of England zur Deckung der Defizite, die dort entstanden sind aufgrund von Abschreibungen von Wertpapieren nach dem Quantitative Easing Programm, nicht mehr zur Verschuldung des Staates dazugerechnet werden. So oder so gilt auch hier, mit diesen Tricks kauft man nur Zeit. Und man macht das Problem größer. Das Schuldenproblem wächst weiter an und es wird immer klarer, wir brauchen offensichtlich eine kreative Lösung, wie wir mit dieser Verschuldung umgehen sollen. Wahrscheinlich brauchen wir einen Magier. Wir brauchen einen Zauberer, der die Schulden einfach verschwinden lässt. Und das gab es durchaus schon mal. Werfen wir einen Blick in die Geschichte. wer angesichts der aktuellen Lage der hochentwickelten Volkswirtschaften der Welt, deren Staatsschulden immer mehr aus dem Ruder laufen, bedrückt ist und sich Sorgen macht, der sollte sich an Frankreich im September 1715 erinnern. In diesem Monat starb Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Er war 72 Jahre auf dem Thron und hat immerhin ein halbes Jahrhundert lang ununterbrochen Krieg geführt. Das heißt, er hatte schöne Schlösser und teure Kriege. Deshalb hat er wenig verwunderlich eine darbende Wirtschaft hinterlassen und eine Staatskasse am Rande des Bankrotts. Philipp, der Herzog von Orléans, wurde als Regent ernannt, weil der Thronfolger noch zu jung war, und er wusste eigentlich nicht, was er nun tun sollte. Und in dieser verzweifelten Situation traf der Herzog auf einer der wohl außergewöhnlichsten, vielseitigsten und rätselhaftesten Charaktere der Geschichte. Einen bis dahin nur wenig bekannten schottischen Spieler, Abenteurer und Gelegenheitsökonom namens John Law. John Law wurde 1671 als Sohn eines Goldschmieds in Edinburgh geboren. Als junger Mann ist er nach London gezogen und hat sich dort intensiv mit dem Finanzwesen, aber auch dem Glücksspiel beschäftigt. Im April 1694 lieferte er sich ein Duell, bei dem er seinen Gegner tötete. In der Folge wurde er verhaftet und des Mordes angeklagt, aber es gelang ihm, am Neujahrstag 1695 aus dem Gefängnis zu fliehen. Er verließ England, reiste durch Europa, wo er sich mit Glücksspiel finanzierte. Nebenher arbeitete er an seinen eigenen Ideen zu einem Geldsystem. Als John Law 1715 dann auf den Regenten von Frankreich traf, hatte er bereits zwei Jahrzehnte lang in Europa gespielt und über Wirtschaft und Finanzen nachgedacht und publiziert. Er hatte neue Theorien zum Thema Geld und Bankwesen und glaubte so, die Probleme der europäischen Wirtschaften und vor allem der französischen Wirtschaft lösen zu können. John Law verschwendete keine Zeit damit, eine Schocktherapie für Frankreichs Wirtschaft zu entwerfen. Der erste Schritt war die Gründung einer Bank, die sogenannte Banque Générale. Und diese Banque Générale gab Papiergeld aus. Dieses Papiergeld war zunächst mit dem Versprechen verbunden, jederzeit in Edelmetall eingetauscht zu werden. Zwei Jahre später dann wurde das Versprechen aufgehoben und Frankreich hatte damit das erste Mal eine Fiat-Währung, also eine Währung, die nicht mit Gold oder einem anderen Edelmetall gedeckt war. Die Folge war, dass das Geldmengenwachstum anzog und entsprechend die Wirtschaft sich gut entwickelte. Das Problem der Staatsschulden war damit noch nicht gelöst. Hier sollte ein anderes Vehikel Abhilfe schaffen, und zwar die Compagnie d'Occident, die man auch Mississippi-Gesellschaft oder wörtlich Gesellschaft des Westens genannt hat. Diese wurde im August 1717 gegründet und bekam von der französischen Regierung ein Monopol für den Handel mit Westindien und Nordamerika. Also quasi ein Monopol auf die Einnahmen der Kolonien. Folglich kam John Law auf die Idee, den Gläubigern des Staates einen Umtausch anzubieten von ihren Anleihen in Aktien der Mississippi-Gesellschaft. Nach dem Motto, die 2% sind doch wenig Rendite und der französische Staat ist ein unsicherer Schuldner. Beteilige dich doch lieber an dieser Gesellschaft, die alle Einnahmen bekommt aus den Kolonien. Das funktionierte und machte aus den früheren einfachen Anleihengläubigern plötzlich Börsianer und vor allem fachte es eine unglaubliche Spekulationsblase an. Man konnte die Aktien beleihen, man bekam von der Banque Générale neue Kredite und konnte weitere Aktien kaufen. Es war also ein wahrer Boom. Und es war ein Wunder, denn der Staat war plötzlich entschuldet. Alle waren happy und im Jahre 1720 wurde John Law sogar zum französischen Finanzminister ernannt. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Es kam zu einem unvermeidlichen Crash, als John Law versuchte, das Wachstum der Geldmenge etwas einzuschränken. Die Aktien stürzten ab, die Banknoten der Banque Générale wurden wertlos und am Ende musste man wieder zum alten System zurückkehren. Jean Law wurde als Betrüger gebrandmarkt und musste aus Frankreich fliehen. Er lebte dann bis zu seinem Lebensende in Venedig vom Glücksspiel. Und übrigens die Fans von Jean Law, wie ich einer bin, können sein Grab dort immer noch besichtigen. Die Ideen von Jean Law zu Geld und Finanzen sind auch heute noch hochrelevant. Und es gibt durchaus Parallelen zwischen dem damaligen Experiment und der heutigen Finanzwelt. Man denke zum Beispiel an das Quantitative Easing. Ich finde diese Lehren sehr interessant und dachte mir, es lohnt sich, das Thema nochmal zu vertiefen. Und genau das machen wir jetzt mit einem ausgewiesenen Experten für Jean Law, mit Professor Antoine Murphy. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Antoine Murphy kommen, noch dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Antoine Murphy. Wie immer bei englischsprachigen Gesprächen passiert jetzt Folgendes. Direkt im Anschluss kommt eine Zusammenfassung der Highlights auf Deutsch. Am Ende des Podcasts folgt dann das gesamte Gespräch im Original. Ein weiterer Hinweis noch. Nach dem Gespräch möchte ich kurz ansprechen, wie denn heute eine Lösungsmöglichkeit für die Staatsverschuldung aussehen könnte. Doch nun zu meinem Gespräch.
Antoine E. Murphy war Professor für Wirtschaftswissenschaften am Trinity College der University of Dublin. Er war Gastwissenschaftler am Center for International Affairs in Harvard, am Institut d'Études Démographiques in Paris, an der Hoover Institution und am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Stanford University. Seine besonderen Interessen gelten der Makroökonomie, der Geldökonomie und der Geschichte des Gelddenkens. Er war einer der Mitherausgeber der European History of Economic Thought. Er hat intensiv über John Law geforscht und publiziert, so in seinem Buch John Law, Economic Theorist and Policymaker.
Zunächst habe ich ihn gefragt, wie er denn mit Blick auf seine ganzen Forschungen John Law sieht.
My view of John Law is that he was a monetary genius and somebody that we should still pay attention to in the 21st century.
John Law war ein monetäres Genie und jemand, dem wir auch im 21. Jahrhundert noch Beachtung schenken sollten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man John Law als den Vater der quantitativen Lockerung betrachten könnte. Leider hat John Law einen ziemlich schlechten Ruf und den hat er sich in seiner frühen Karriere eingehandelt. In London im Jahr 1694 ist er ein Schürzenjäger, ein Wüstling gewesen. Er tötet einen Mann in einem Duell. Er wird des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Er flieht aus dem Gefängnis und geht auf den Kontinent. Nun, diese Art von Hintergrund würde viele Ökonomen nicht wirklich begeistern. Ökonomen haben gerne Menschen mit großer Tugend als ihre Helden oder Heldinnen. Und wenn man Law in diesem Stadium betrachtet, würde man sagen, das ist ein Mann, der taugt nichts.
Would not really enthrall many economists. Economists like to have as their heroes or heroines people of great virtue. And looking at Law at that stage, they would say, this was a man who was just a rake, a philanderer, no good.
Das ist interessant. Ein Genie. Doch wieso hält Professor Murphy John Law für ein Genie?
He realized that he was a very good mathematician. That was already known when he was at school in Scotland. And he starts using his maths to make a fortune at the gambling table.
Law war ein sehr guter Mathematiker und begann seine Mathematikkenntnisse zu nutzen, um am Spieltisch ein Vermögen zu machen. Aber er sah sich auch um und besuchte die Niederlande. Er besuchte Italien und er sah diese Institutionen, die sich in Großbritannien noch nicht wirklich entwickelt hatten, die Banken und die Art und Weise, wie sie den Kredit ausweiten. Und er begann zu analysieren, was sie vorhatten. 1704 war er selbstbewusst genug, um Lord Godolphin, dem damaligen Chef des britischen Schatzamtes, zu schreiben und zu sagen, ich habe einen großartigen Plan zur Ausweitung des Geldes in Großbritannien. Er zog sich zurück nach Schottland und empfahl dem schottischen Parlament, die Geldmenge durch die Schaffung einer neuen Art von Papiergeld zu erhöhen.
By 1705, he's moved back to Scotland and he's recommending to the Scottish Parliament, which is busy discussing the Act of Union with Great Britain, and he recommends to the Scottish Parliament that they expand the money supply by creating a new type of paper money.
Das ist in der Tat der große, innovative Gedanke. Denn damals war Geld immer knapp, bedingt durch die Bindung an Gold oder Silber. In seiner Heimat hat John Law kein Gehör gefunden, aber umso mehr in Frankreich, welches damals auch deutlich größere Geld- und Finanzsorgen hatte.
Law comes to the French economy in 1715. One is a gambler, but as a gambler who is, as I say, turned bookmaker and is making a large fortune, and so he impresses the regent, Philip, Duke of Orleans, who sees him at the gambling tables and says, this man has an extraordinary brain.
1715 kommt Law nach Frankreich, zunächst als Spieler. Er beeindruckt den Regenten Philipp Herzog von Orléans, der ihn an den Spieltischen sieht und sagt, dieser Mann hat ein außergewöhnliches Gehirn. Seine Wirtschaftstheorie trifft auf ein Frankreich, das nach dem Tod von König Ludwig XIV. Bankrott ist, und er verspricht, die Probleme zu lösen. Er schlägt vor, eine Bank zu gründen, Papiergeld auszugeben und Kredite zu vergeben. Der Regent folgt diesen Vorschlägen. 1716 wird die Banque Générale gegründet und Law wird ein sehr erfolgreicher Bankier. Aber 1718 stellt er fest, dass trotz der Tatsache, dass die Bank erfolgreich ist, es weiterhin zwei Probleme in Frankreich gibt. Erstens, es gibt einen Geldmangel, man muss die Geldmenge wachsen lassen. Zweitens, die enorme Staatsverschuldung. Und wie löst man das? Die Banque Générale, die später zur Royal Bank wird, erweitert die Geldmenge sehr gut. Mit Blick auf die Staatsschulden entwickelt Law den Plan, die Staatsschulden in das Eigenkapital eines privaten Unternehmens umzuwandeln. Vermögenswerte des privaten Unternehmens bestehen überwiegend aus den französischen Besitztümern in Nordamerika. Er hat den potenziellen Aktionären gesagt, sehen Sie, Sie haben Staatsanleihen, aber der Staat hat große Schwierigkeiten, sie zu bezahlen. Was wir tun werden, ist, dass wir Ihre Anleihen in Aktien dieses neuen Unternehmens umwandeln, das als Mississippi Company bekannt wird. Die Einnahmen, die dieses Unternehmen erzielen wird, stammen aus dieser riesigen Kolonie in den Vereinigten Staaten.
And the assets of the private company would be based predominantly on the French possessions in North America. So what he was saying to potential shareholders is, look, you have state debt, which is the state is having great difficulty in paying you. What we will do is we will convert your debt into shares of this new company, which becomes known as the Mississippi Company. And the flow of income that's going to come into this company is being generated from this vast colony that we have in the United States, which today would be half of the landmass of the United States, leaving out Alaska. So there is this massive, massive opportunity that he's presenting to the French citizenry.
Law verkauft also Vermögen des Staates und ermöglicht den Kauf mit dem Kredit, den seine Bank beliebig schafft. Kein Wunder, dass das die Spekulation an der Börse entsprechend angeheizt hat.
He's saying, buy shares in the Mississippi Company and you can become very, very rich. And so we have an element of a stock market bubble emerging in 1718, 1719. The shares are issued.
Er sagt, kauft Aktien der Mississippi Company und ihr könnt sehr, sehr reich werden. Und so haben wir es mit einer Art Börsenblase zu tun, die 1718, 1719 entsteht. Die Aktien werden anfangs zu etwa 500 ausgegeben und man kann sie mit einem Abschlag kaufen, sodass man sie effektiv für 360 kaufen kann. Im Sommer 1719 sind die Aktien 10.000 wert und plötzlich will jeder an dieser erstaunlichen finanziellen Innovation und Transformation teilhaben, die Law hervorgebracht hat. Und so ist Law, der 1694 verurteilte Mörder, jetzt Multimillionär, weil er seine eigenen Aktien besitzt. Und im Januar 1720 wird er zum Generalkontrolleur der Finanzen ernannt, im damaligen Frankreich das Äquivalent des Premierministers. Law ist also plötzlich gefragt. Jeder möchte ein Stück von John Law, denn er scheint das Währungsproblem mit der Royal Bank gelöst zu haben und auch das Schuldenproblem mit der Mississippi Company. Einer der bedeutendsten Finanzkommentatoren der Zeit sagt, dies sei ein außergewöhnliches Wunder gewesen, eine Transformation, die die Nachwelt nicht glauben wird.
major financial commentators of the period would say, this was an extraordinary miracle, a transformation. Posterity will not believe what has happened.
So ist es. Viel Geld wirkt zunächst positiv. Es gibt einen Boom, die Stimmung ist gut, die Menschen glücklich. Wichtig ist dabei, dass Law nicht mehr das Geld an Gold und Silber bindet, sondern an Land.
He's saying you can replace gold and silver money by a land-based money, which
Law sagt, man könne Gold und Silber durch landbasiertes Geld ersetzen, das mit der Zeit wertvoller wird als Gold und Silber. Er versuchte also, eine bessere Geldart als Gold und Silber zu schaffen. Law sagt, wir sollten die Geldmenge im Einklang mit der Geldnachfrage erhöhen. Und er sagt, die Geldnachfrage sei in Schottland gering, weil die Wirtschaftstätigkeit gering sei. Und er glaubt, dass ein Wachstum der Geldmenge das Einkommen bzw. die Wirtschaftstätigkeit steigern kann. Und das wiederum wird die Geldnachfrage erhöhen. Das Problem ist, dass man Inflation erzeugt, wenn man die Geldmenge im Verhältnis zur Geldnachfrage übermäßig erhöht.
Und genau das passierte dann. Es kam zu einer Hyperinflation.
Law made some mistakes. He overmonetized the system. He expanded the money supply. He pushed up the price of Mississippi shares to 9,000.
Law machte einige Fehler. Er übermonetarisierte das System. Er erweiterte die Geldmenge. Er trieb den Preis der Mississippi-Aktie auf 9.000 hoch. Und dann garantierte er den Preis der Mississippi-Aktie bei 9.000. Plötzlich waren die Mississippi-Aktien, das Papiergeld, das er geschaffen hatte, sehr mächtige Kräfte bei der Übermonetarisierung des französischen Systems. Die Realwirtschaft konnte nicht mit dem Tempo wachsen, mit dem Law das System monetarisiert hatte. Er erkannte dies und versuchte, das Wachstum dieser Geldmengen einzudämmen. Im Frühjahr 1720 gab es jedoch Probleme. Das System war ein großer Erfolg gewesen. Die Leute hatten damit eine Menge Geld verdient und sie wollten nichts von irgendwelchen Ideen hören, die Law in Bezug auf eine gewisse Deflation des Systems äußerte. Seine Anhänger wollten also keiner potenziellen Deflationspolitik folgen, die Law einführte.
So the followers that he had in sort of the court circle did not want to follow any potential deflationary policy that Law introduced.
Das Ganze können wir genauso auch auf heute übertragen.
Despite his attempts to restructure the system between May of 1720 and December of 1720, he failed.
Trotz seiner Versuche, das System zwischen Mai 1720 und Dezember 1720 umzustrukturieren, scheiterte er. Das System geriet völlig außer Kontrolle. Die Leute wollten die Aktien nicht mehr, sie wollten auch kein Papiergeld mehr. Law war gezwungen, Frankreich 1720 überstürzt zu verlassen. Vielleicht hätte er Erfolg haben können, wenn er mehr Unterstützung des Regenten gehabt hätte, wenn viele dieser Kräfte, die Steuereintreiber, der Finanziers, nicht so eine enorme Macht gehabt hätten, die sie im Laufe der Jahrhunderte in Frankreich aufgebaut hatten. Vielleicht wäre es ihm gelungen, aber ich glaube, er stand wirklich sehr, sehr starken Kräften gegenüber, die erkannten, dass sein Erfolg das Ende des Finanzsystems bedeutete, das sie jahrelang so erfolgreich ausgebeutet hatten. Also wollten sie Law loswerden und zum alten System zurückkehren.
So, they wanted to get rid of Law. And return to the old system.
Erst zur Französischen Revolution erinnerte man sich erneut an das Papiergeld.
The big problem, I think, was that the collapse of Law's system put France on the backward foot.
Es war der Zusammenbruch des Systems von Law, der Frankreich ins Hintertreffen brachte. Denn nach dem Zusammenbruch wollten die Franzosen nichts mehr von Finanzinnovationen, Geldexpansion oder Krediten wissen. Nach 1720 kehrten sie tatsächlich zum alten System zurück. Und erst 1789 sagten die Leute plötzlich, die französische Wirtschaft könne man finanzieren, indem man eine neue Art von Papiergeld schuf. Und so schufen sie die berühmten Assignaten, ein Papiergeld, das auf dem Wert konfiszierten Kirchenlandes basierte. Und die Assignaten waren bei der Finanzierung der Französischen Revolution äußerst erfolgreich. Ohne sie wäre die Französische Revolution wahrscheinlich zum Stillstand gekommen. Zwischen 1789 und 1792 leisteten die Assignaten sehr, sehr gute Arbeit bei der Finanzierung der Wirtschaftstätigkeit, der Armeen und der Revolution in Frankreich. Aber dann, was in vielen dieser Fälle unvermeidlich ist, wurde die Regierung von den Druckerpressen abhängig. Und in den Jahren 1793 und 94 übertrieben sie die Geldmenge in Frankreich massiv, was zur Hyperinflation führte.
On the printing presses, and in 1793, 1794, they massively overexpanded the money supply in France, hyperinflation.
Und was hätte John Law zur Politik der Notenbanken nach der Finanzkrise gesagt?
I think John Law would have commended
Ich denke, John Law hätte Ben Bernanke, den Vorsitzenden des Federal Reserve Systems, für das gelobt, was er 2008 und 2009 getan hat. Wir hatten einen schweren Schock für das Finanzsystem und es ist uns gelungen, die Geldmenge auszuweiten, anstatt sie zu reduzieren. Bernanke sagte, wir dürften keine Wiederholung der 1930er Jahre erleben. Und so verfolgte er eine Politik der quantitativen Lockerung, die die amerikanische Wirtschaft aus dem riesigen Zusammenbruch herausholte, der durch die Implosion der Wall Street im Jahr 2008 eingetreten war. Und dann folgte ihm Mario Draghi. Draghi führte die quantitative Lockerung ein. Und zweitens denke ich, dass die quantitative Lockerung uns aus dem zweiten Zusammenbruch herausgeholt hat, der möglicherweise durch Covid eingetreten wäre. Ich denke also, in beiden Fällen hatte die quantitative Lockerung erstaunlich positive Ergebnisse.
Aber das ist immer noch eine Gratwanderung. Man darf es nicht übertreiben.
Das Problem, und ich denke, Law hätte schnell darauf hingewiesen, das Problem ist, dass man zwar quantitative Lockerung betreiben kann, aber man muss aufpassen, dass man es damit nicht übertreibt. Infolgedessen mussten sie sowohl auf Ebene der EZB als auch der Federal Reserve eine restriktive Geldpolitik wieder einführen. Und das ist der Grund, warum die Zinssätze in den letzten 18 Monaten so erhöht wurden. Ich denke also, dass es ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt ist. Wenn man die Geldmenge erhöht, um die Folgen finanzieller Implosionen oder großer externer Schocks für das System abzuwenden, muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber es ist sehr schwierig herauszufinden, an welchem Punkt man die Geldhähne zudrehen sollte.
Das leuchtet ein, vor allem weil viel Geld immer für gute Laune sorgt. Und was hätte John Law wohl zur Modern Monetary Theory gesagt?
I think what Law would have been saying is the following, that money is terribly important in your system. If you don't have a proper link between money and economic activity.
Ich denke, Law hätte Folgendes gesagt. Geld ist in unserem System ungeheuer wichtig. Wenn es keine richtige Verbindung zwischen Geld und Wirtschaftstätigkeit gibt, gerät man in ernsthafte Schwierigkeiten. Schauen Sie sich die Theorien an, die heute in Bezug auf Geld präsentiert werden. Ein Großteil der Theorien, die vertreten werden, besagt, dass Geld neutrales Geld ist, absolut neutrales Geld, das die reale Wirtschaftstätigkeit nicht beeinflusst. Law würde aufstehen und sagen, ich halte das für Blödsinn. Geld hat tatsächlich einen echten Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit. Und wenn Sie nicht genug davon im Umlauf halten und es mit dem verknüpfen, was in der Realwirtschaft passiert, erleben Sie die Art von Problemen, die die Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren erlebten. Er würde also einen Großteil der modernen Geldtheorie nicht akzeptieren. Diese rationalen Erwartungen, all das, was darauf hindeutet, dass Geld neutral ist und Geld außerhalb der Bühne gehalten werden kann. Law würde sagen, Geld muss im Mittelpunkt stehen. Und wenn Ihnen das gelingt, wird Ihre Wirtschaft auch weiterhin florieren können.
Law would say money has to be kept center stage, and if you do that, you will have an economy that can continue to thrive.
Was aber auch nicht beliebig geht, wie wir gesehen haben. Gerade wenn die Schulden aus dem Ruder laufen. Ohnehin war John Law durchaus auch für heutige Ökonomen visionär.
And if you read David Hume, if you read Adam Smith, if you read Karl Marx, even if you read Alfred Marshall.
Wenn Sie David Hume lesen, wenn Sie Adam Smith lesen, wenn Sie Karl Marx lesen, selbst wenn Sie Alfred Marshall lesen, sagen all diese Leute, dass Law falsch lag. Und warum lag Law falsch? Sie sagen, dass Law falsch lag, weil er nicht verstanden hat, dass Geld einen intrinsischen Wert haben muss. Nun, Law hat eine sehr wichtige Präposition geändert. In seiner Analyse ist Geld der Wert, für den Waren ausgetauscht werden. Und er sagt, man braucht diese metallische Verbindung zum Geld nicht. Man begrenzt das Wachstumspotenzial der Wirtschaft, wenn man das Geldsystem an metallisches Geld bindet. Was er versucht ist, diese Verbindung zum metallischen Geld aufzubrechen. Dies ist eine sehr, sehr visionäre und sehr moderne Konzeptualisierung der Rolle des Geldes.
And that, I think, is a very, very visionary and a very modern conceptualization of the role of money.
Im Grunde wird hier also der innere Wert des Geldes durch Vertrauen ersetzt.
Yeah, that's the system we have today, and it's the system which evolved through the 18th and 19th century.
Ja, und in gewisser Weise ist das das System, das wir heute haben. Und es ist das System, das sich im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt hat, als die Banken begannen, Kredite zu vergeben, die ein Vielfaches der sogenannten Gold- und Silberreserven betrugen, die eigentlich im Bankensystem sein sollten. Das Bankensystem trieb also die Entwicklung des Geldes sehr energisch voran. Und als es in den 1930er Jahren zur Abschaffung des Goldstandards kam, basierte der Großteil der Geldmenge auf Bankkrediten und nicht auf Papiergeld.
So, zum Abschluss. Was ist Murphys Fazit über John Law?
Yes, well, I think he was a genius. And when you go to Scotland,
ich glaube, er war ein Genie. Wenn Sie nach Schottland gehen und mit schottischen Ökonomen sprechen, werden die sagen, Adam Smith sei ein großer Ökonom, David Hume war der größte Ökonom oder sogar Stuart war der größte Ökonom. Alle diese Leute waren Teil der schottischen Aufklärung. Und dann fragen Sie sie, was ist mit John Law? Oh, nein. Wir schätzen John Law nicht besonders. Ich glaube, der Grund ist, dass Sie nicht genug von John Law gelesen haben. Ich glaube, John Law war in Bezug auf seine Vision den meisten Mitgliedern der schottischen Aufklärung weit voraus.
So war mein Gespräch mit Anton Murphy. Wie gesagt, am Ende des Podcasts in voller Länge. So, was schließen wir daraus? Papiergeld bietet auch heute noch Möglichkeiten für kreative Lösungen. Ich erinnere an die berühmte 1-Billion-Dollar-Münze. Wir hatten das schon mal in der Folge 176 mit dem Titel Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts diskutiert. Genervt von dem Theater gibt es einige Vertreter in den USA, die eine andere, viel einfachere Idee zur Lösung der Staatsschuldenproblematik propagieren. Die sagen, lasst uns doch einfach eine Münze prägen. Das US-Finanzministerium prägt ohnehin alle Münzen. Das ist auch in Deutschland so der Fall beispielsweise. Und diese Münzen werden dann an die Bundesbank oder an die US-Notenbank verkauft und der Staat bekommt im Gegenzug den Nennwert dieser Münzen gutgeschrieben. Bei einigen Münzen gibt es Verluste, weil der Materialwert über dem Nennwert liegt und bei anderen Münzen gibt es durchaus erhebliche Gewinne, deshalb weil der Nennwert über dem Materialwert liegt. Und jetzt gibt es die Idee, lassen Sie doch eine Münze prägen, wo der Nennwert richtig, richtig hoch ist und zwar deutlich höher als der Materialwert. Und so kam die Idee in die Welt, eine Billion Dollar Münze zu prägen. Sobald diese Münze geprägt ist, könnte diese bei der Federal Reserve, also der US-Notenbank, hinterlegt werden und im Gegenzug würde die Federal Reserve dem Staat entsprechend 1 Billion Dollar auf dem Konto gutschreiben. Jetzt kann man sich denken, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, rechtlich wäre es überhaupt kein Problem, wie der Yale-Rechtsprofessor Jack Belkin bereits 2011 erklärte.
Ein wenig bekanntes Gesetz gibt dem Finanzminister die Befugnis, Platinmünzen in jeder Stückelung auszugeben. Einige Kommentatoren haben daher vorgeschlagen, dass das Finanzministerium 2 1-Billionen-Dollar-Münzen kreiert, sie auf seinem Konto bei der Federal Reserve deponiert und Schecks über den Erlös ausstellt.
Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass der Materialwert bei 1 Billion Dollar liegen würde. Der wäre weit darunter. In der Praxis könnte der Finanzminister auch einfach auf eine Serviette mit einem grünen Buntstift 1 Billion Dollar schreiben. Wie der Ökonom Bob Murphy erklärte, der auch meinte, die Fed könnte auch eine Büroklammer vom Finanzministerium für 1 Billion Dollar kaufen.
Die Federal Reserve hat die Macht, alle Vermögenswerte zu kaufen, die sie will, zu jedem Preis, den sie will. Im Prinzip könnte der Finanzminister der Fed eine Büroklammer für 2 Billionen Dollar verkaufen. Die Fed würde einfach einen auf das Finanzministerium ausgestellten Scheck ausstellen, der auf die Fed selbst gezogen ist.
Die Logik ist also folgende. Das Finanzministerium hinterlegt diesen Scheck über 2 Billion Dollar oder die Münze für 1 Billion Dollar bei der Notenbank. Und die Notenbank müsste davor nicht irgendwo Geld haben, sondern könnte quasi im Moment der Einreichung dieses Geld neu schaffen. Die Geldmenge würde um 2 Billion Dollar wachsen und das Finanzministerium könnte mit dem Geld machen, was es möchte. Rechnungen bezahlen und entsprechend quasi die staatlichen Finanzierungsprobleme lösen. Ganz einfach. So meine Aussage im Podcast 176. Deshalb ist es interessant, dass kürzlich bekannt wurde, dass im Weißen Haus in der Tat mehrfach intensiv über diesen Weg nachgedacht wurde. So berichtete Bloomberg über Dokumente, die das Justizministerium nach jahrelangem Nachfragen veröffentlichte. Und diese zeigen, dass eine Platinmünze mit großem Nennwert tatsächlich auf höchster Regierungsebene diskutiert wurde. Und zwar in den Jahren 2013, 2015, 2021 und 2023. Immer dann, wenn es im Kongress einen Streit gab über die sogenannte Schuldenobergrenze. Was Jean Law von dieser Idee wohl gehalten hätte? Vermutlich nicht so viel. Denn obwohl er für das Papiergeld war und obwohl er den Eintausch in Edelmetalle aufgehoben hatte, hat er immer versucht, irgendwie eine Sicherheit zu bieten. Und seien es nur die Einnahmen aus den Kolonien, die dann nicht gekommen sind. Vor allem wusste Jean Law auch um die Bedeutung von Vertrauen. Aber was soll es? Ich denke, irgendein Ausweg aus dem Schuldensumpf muss es geben. Und da könnte die Idee dieser Billion-Dollar-Münze irgendwann in den kommenden Jahren doch noch real werden. Und was die Eurozone betrifft, bin ich zuversichtlich, dass auch hier Wege gefunden werden, wie man kreativ die Schulden aus der Welt schafft. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Doch jetzt das komplette Gespräch mit Professor Anton Murphy im Original. Viel Spaß damit. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Dear Professor Murphy, it's a great honor and pleasure to welcome you in my podcast.
Thank you.
We had a long email exchange where we set up this conversation and find a date, because I really wanted to talk to someone who has true knowledge about John Law. Because, you know, John Law, simply spoken for all the Germans, we all have heard about his experiment with paper money, and it created a big bubble and everyone in the end was worse off. So it's probably not the best image he has. So what's your view of John Law?
My view of John Law is that he was a monetary genius and somebody that we should still pay attention to in the 21st century. Indeed, I would go so far as to say that you could regard John Law as the father of quantitative easing today. Unfortunately for John Law, he's got a somewhat bad reputation, and his early career earned him that. And if you look at him in London in 1694, he's a philanderer, he's a rake, he's known as Beau Law, he's known as Beau Jessamine. He gets involved in a duel, he kills a man in a duel, he is convicted of murder and he's sentenced to death. He escapes from jail and goes to the continent. Now, that type of background would not really enthrall many economists. Economists like to have as their heroes or heroines people of great virtue. And looking at Law at that stage, they would say, this was a man who was just a rake, a philanderer, no good. But for some reason, when Law arrived on the continent, he had the equivalent of a Pauline conversion. And suddenly he started using his head and he realized that he was a very good mathematician. That was already known when he was at school in Scotland. And he starts using his maths to make a fortune at the gambling table. So he essentially turns from being a gambler into a bookmaker. Using his mathematical skills, he makes a very, very considerable fortune. But he also looks around him and he's visiting the Netherlands, he's visiting Italy, and he's seeing these institutions which really haven't developed in Britain, called banks, and the way in which they're expanding credit. And he starts analysing what they're up to. And by 1704, he is sufficiently confident to write to Lord Godolphin, the head of the British Exchequer at the time, and say, I have a great plan for expanding money in Britain. By 1705, he's moved back to Scotland and he's recommending to the Scottish Parliament, which is busy discussing the Act of Union with Great Britain. And he recommends to the Scottish Parliament that they expand the money supply by creating a new type of paper money. And he puts all of this together in two books. One is the Essay on a Land Bank. This is a work which, incidentally, I discovered, edited, and published. And if I can put in a marketing plug, there's still copies available.
you may, of course.
And it is, in my opinion, a very, very outstanding book. And then Money and Trade, published in 1705. Indeed, if you were to try and obtain a copy of Money and Trade today, you'd probably be paying in the guts of £40,000 for it. So that shows that some people at least now have started to recognise Law as sort of an outstanding individual. So Law comes to the French economy in 1715. One is a gambler, but as a gambler who is, as I say, turned bookmaker and is making a large fortune, and so he impresses the regent, Philip, Duke of Orleans, who sees him at the gambling tables and says, this man has an extraordinary brain. And secondly, he comes to France with all of this economic theory that he's worked through in the Essay on a Land Bank and in Money and Trade. And France at this stage in 1715, King Louis XIV has died and has left France bankrupt. So Law comes along and he says, look, I have an idea to help solve your problems. And he puts forward an idea to have a bank issuing paper money, issuing credit, and the regent accepts this. And in 1716, the General Bank is established and Law goes and becomes a highly successful banker in France. But by 1718, he's looking around, and despite the fact that the bank is successful, he's saying France has two problems. First of all, it has a monetary problem. It has a monetary shortage. It needs to have an expanded money supply. But secondly, overhanging all of this is a massive amount of state indebtedness. So it has a major, major fiscal problem. And how do we solve this? So he has his bank, his General Bank, which becomes the Royal Bank later, which is expanding the money supply and doing very good things on that front. But then he needs to do something with respect to the state indebtedness. And he comes up with this plan to convert the state debt into equity of a private company. And the assets of the private company would be based predominantly on the French possessions in North America. So what he was saying to potential shareholders is, look, you have state debt, which is the state is having great difficulty in paying you. What we will do is we will convert your debt into shares of this new company, which becomes known as the Mississippi Company. And the flow of income that's going to come into this company is being generated from this vast colony that we have in the United States, which today would be half of the landmass of the United States, leaving out Alaska. So there is this massive, massive opportunity that he's presenting to the French citizenry. He's saying, buy shares in the Mississippi Company and you can become very, very rich. And so we have an element of a stock market bubble emerging in 1718, 1719. The shares are issued initially around 500, and you can buy them at a discount. So effectively, you could buy them at 360. And by the summer, August, September of 1719, these shares, which were valued at 350, 360, are now worth 10,000. And suddenly, everybody wants to be in on this amazing financial transformation that Law has produced. And so Law, from being a convicted murderer in 1694, has now become a multimillionaire because he's bought his own shares. And in January of 1720, he's made Controller General of Finances in France, the equivalent of being Prime Minister. So Law is suddenly the man to be seen. Everybody wants a piece of John Law at this stage because he seems to have solved the monetary problem with the Royal Bank, and he seems to have solved the debt problem with the Mississippi Company shares. And Dutot, one of the major financial commentators of the period would say, this was an extraordinary miracle, a transformation. Posterity will not believe what has happened. Suddenly, you have this man, a monetary theorist, who's become, if you like, a financial genius, and apparently has rescued the French economy. The British are so impressed by what's happening that they decide we must follow what Law is doing, and that gives rise to what became known as the South Sea Bubble in 1720. And they try to convert their debt into shares of the South Sea Company. The shares rose from about £1 to £10. Again, massive speculation in the shares.
I follow you, but you know, you started by saying, well, actually, he's a great economist and he was the inventor of quantitative easing. We will come to quantitative easing later on. But listening to you, you could say, OK, he created a huge bubble and he basically created money. And probably we should go a step back and talk about the land bank idea, because my understanding is Law saw the lack of money as being a major negative factor for economic growth. I think this was a starting idea, correct understanding?
Yeah,
that's why he wanted to basically go away from whatever gold-based currencies into paper-based currencies, just in order to allow money supply to grow.
Yes. I mean, Law looked around at what was happening in Scotland and in England. In England, where he wrote this work, The Essay on a Land Bank, he's saying you can replace gold and silver money by a land-based money, which over time will be more valuable than gold and silver. So in looking at the British economy, he's trying to produce a superior type of money to gold and silver. When he looks at the Scottish economy, the problem is somewhat different, because the Scottish economy is incredibly impoverished. There's very little economic activity. And Law believes that money can drive trade. I mean, the title of his book is Money, Money and Trade Considered. Trade is sort of a synonym for economic activity. So he's saying what is needed in Scotland is to expand the money supply in order to expand economic activity. Now, he's very careful in what he's suggesting, because Law is the first economist to produce the concept of the demand for money. Indeed, I had an argument with Milton Friedman about this, because Milton Friedman, in his famous Essays on the Quantity Theory of Money, he said the quantity theory is primarily a theory of the demand for money. When I met him, I said, look, John Law was saying this in 1704, 1705. Friedman didn't really want to know about John Law, which disappointed me somewhat in him. So Law is saying we should expand the money supply in line with the demand for money. Right. Mm-hmm. And he's saying the demand for money is low in Scotland because economic activity is low. And he believes money supply growth can expand income or economic activity, and that in turn will increase the demand for money. The problem is, if you overexpand the money supply relative to the demand for money, you create inflation. So it's very strange. He was a type of precursor, not just of the monetarists, but also of the Keynesians, because at one point he's saying, if you overexpand your money supply relative to the demand for money, you get inflation. And, you know, I can give you quotations where he's specifically stating this in the most modern terminology. But then he realizes that in Scotland, economic activity is very low. So he believes the money supply, if it grows, can expand economic activity, which in turn increases the demand for money. So he's a hybrid. He's a pre-monetarist and he's a pre-Keynesian. In a way, it's very disappointing that Keynes didn't realize that Law didn't want to accept Law into the group of economists who he believed were his predecessors. And probably he didn't want to do that because of the sniff associated with Law's reputation.
Yeah, or because in the end, you know, as you also pointed out, there was a bubble, and when the bubble crashed, but we come to it later, then of course there was misery. So probably because also it was not necessarily in the end a successful economic experiment. But before we come to this, on the land bank issue, so I'm simple-minded. So gold is scarce, but limited. And so to go from gold to land as a collateral, I understand, but land is also limited. So is it not just a temporary solution, which down the road then requires to devalue money against land in order to keep on having a monetary growth?
Well, I don't know about that. I think law would have sort of said at the time that there was a massive amount of land both in Scotland and in England, and that could be the basis for the expansion of the money supply. I don't think he had reached a point of saying sort of what happens when we run out of land. I think when he was writing, that wasn't a consideration that he had thought about.
Okay. So now let's move on. So in the beginning, he was successful in France because he solved the economic problems. There was an economic boom. He solved the debt problem of the government by, well, I would probably label it selling government assets because I assume Mississippi belonged to the crown. So the crown was selling.
Yeah.
Basically, they sold assets to pay back debt. And they managed to sell these assets at a very high price because they managed to increase the money supply so people were able to pay a high price for buying the asset. So had it stopped here, I think Keynes and others might still have recognized Law as being a role model. But what went wrong? Because why did it end up in such a... Well, it was kind of a... First a hyperinflation, I would say, and then it was a deflationary crash.
I think Law made some mistakes. He over-monetized the system. He expanded the money supply. He pushed up the price of Mississippi shares to 9,000. And then he guaranteed the price of Mississippi shares at 9,000. So suddenly Mississippi shares and the paper money that he had created were very powerful forces in over-monetizing the French system. The real economy couldn't grow at the pace at which Law had monetized the system. He realized this and he tried to pull back at the growth of these monetary aggregates in the spring of 1720. However, there were problems. The system had been a huge success. People had made an awful lot of money out of it. And people didn't want to hear of any sentiments being uttered by Law with respect to deflating somewhat the system. So the followers that he had in sort of the court circle did not want to follow any potential deflationary policy that Law introduced. Secondly, you must understand what Law had done. He had rid France of the tax farmers and the financiers. They were the people who were milking the financial and economic system in France. And suddenly he had made them redundant. Now, these people were waiting in the wings for Law to make a mistake. And so they started using their very considerable powers to circulate rumors about Law, to circulate opposition to Law. And when Law eventually tried to force through some deflationary measures in May of 1720, these forces came together and Law was forced to resign as Controller General of Finances. Now, then the problem was nobody knew how to control the system. And the regent sort of said, well, come back, Law, and help us restructure the system, which he tried to do. But by that stage, people's confidence had been burst. And once you burst people's confidence in a bubble, as you know, things go very badly. And despite his attempts to restructure the system between May of 1720 and December of 1720, he failed. The system got totally out of hand. People no longer wanted the shares. They no longer wanted the paper money. And Law was forced to make a very hasty exit out of France in 1720. Now, could he have succeeded? I think if he had more support from the region, if a lot of these forces, the tax farmers and the financiers, hadn't got the huge power that they'd built up over the centuries in France, perhaps he could. But I think he was really fighting against very, very strong bodies who realized that if he succeeded, that was the end of the financial cow that they had been so successfully milking for many years. So they wanted to get rid of Law and return to the old system.
Would you assume that without these political forces, you know, and all of these tax, people who collected taxes were very, you know, you speak about, without these political forces, it could have been a success and we would have had paper-based money systems since then?
Well, I think so. It's fascinating to see that the regent, who was a highly intelligent man, and he had brought law into power. He tried to bring law back to France in 1722, and he wanted him to restructure the system there. He recognized that there was something quite extraordinary what law had developed, and felt perhaps with a more controlled approach that law could produce a second system. Now, unfortunately for Law, when he was getting into his carriage in London to head back to Paris, news came through that the regent had collapsed and died. So that was the end of that. The new regent didn't want to have anything to do with Law. But on the other hand, in Russia, the Tsar sent a message to Law saying, perhaps you'd come and have a look at the Russian economy and help us out there. So there were a number of sort of people who looked at the system and said, yeah, maybe it failed, but a restructured version of it perhaps could operate. Now, of course, the opposite happened.
It was ended then for a few centuries. It was a buried idea.
Yeah, well, the big problem, I think, was that the collapse of Law system put France on the backward foot. Because after Law's collapse, the French did not want to know anything about financial innovation, about monetary expansion, about credit. So there was no scope for new people to come in and develop banks in France after 1720. In fact, they went back to the old system. The notaries became the bankers, and the notaries weren't good at expanding credit. And it's not until you come to 1789 that suddenly people say, hey, the way to get the French economy financed through the revolution is to create a new type of paper money. And so they created the famous assignat, a paper money based on the value of confiscated church land. And the assignat were massively successful in financing the French Revolution. Without the assignat, I would go so far to say the French Revolution probably would have come to a halt. And between 1789 and 1792, the assignat did a very, very good job in financing economic activity and financing the armies and financing the revolution in France. But then inevitably what happens in many of these cases, the government has become reliant on the printing presses. And in 1793, 1794, they massively overexpanded the money supply in France, hyperinflation, and that was the end of the assignat. And once again, the French are back on the back foot again because financial innovation has failed. And it's not until the early 19th century that the Banque de France is established and the French get back into the business of proper banking. The British, on the other hand, with the collapse of the South Sea Company, there were two effects there. One, the Bank of England escaped the collapse of the South Sea Company and British banking developed. I would think that was very, very important in financing the later industrial revolution in Britain. The British banking system escaped the excesses, whereas in France, it wasn't the case.
Was it just luck or was this the result of a different policy?
It was luck because the Bank of England actually wanted to do what the South Sea Company did, and they tried to outbid the South Sea Company. They didn't outbid the South Sea Company, and fortunately for the Bank of England, it was able to sort of stay out of the excesses of the South Sea Company.
Okay.
The second major development from the collapse of the South Sea Company were the famous bubble acts, and they prevented limited liability companies from issuing their stock right until the start of the 19th century when the bubble acts were repealed. And again, that would have been a factor preventing a lot of financial innovation in Britain, but at least they had their banking system going. In France, the banking system collapsed. There was no attempt to sort of restructure it. And secondly, financial innovation was regarded as something that was very dangerous. So France, throughout the 18th century, had a very, very backward banking and financial system.
In the beginning, you said basically he was the inventor of quantitative easing. So if John Law were now to look to our current monetary system, what would he say? Would he say, well done, you basically invented all that?
Yeah.
Or you learned something, or would you say, well, you run the risk of repeating some mistakes we've done as well?
I think John Law would have commended Ben Bernanke, the chairman of the Federal Reserve System, for what he did in 2008, 2009, and so on, that you had a major shock to the financial system. the way out was to expand the money supply rather than contract it, because Bernanke had been a disciple of Friedman, and Friedman at least had realized with his monetary history of the United States that the reason for the Great Depression was primarily caused by the Federal Reserve contracting the money supply rather than expanding it. So Bernanke comes in as the chairman of the Fed. He's looking at what's happening and he's saying, we can't have a repeat of the 1930s. And so he produces a policy of quantitative easing, which takes the American economy out of the huge collapse that had occurred because of the implosion of Wall Street in 2008. He was followed by Mario Draghi. Draghi was essentially, when he took over as the president of the European Central Bank, he said, look, we have to do something about this. We're being far too conservative. And he introduced quantitative easing. So quantitative easing, I think, has taken us out of the huge problems that arose as a result of the financial collapse of 2008, both in the United States and in Europe. And secondly, I think quantitative easing took us out of the second collapse that was potentially occurring because of COVID. So in both cases, I think the financial quantitative easing had amazingly positive results. The problem, and I think Law would have been quick enough to point this out to people, is that you can have quantitative easing, but you need to be careful because you go too far with it. And I went too far with it, and you went too far also of late. And as a result, they have had to introduce contractionary monetary policy, both at the ECB and Federal Reserve level. And that's the reason why interest rates have been increased over the last 18 months or so. So I think it's a very, very difficult juggling act. When you expand the money supply to avert the consequences of financial implosions or huge exogenous shocks to the system, you have to be careful that you don't overdo it. But it's very difficult to work out at what point you suddenly say, right, we're going to cut off the monetary taps.
About inflation, you said Law was worried about money supply and inflation. And my question is, was he just worried about money supply and the inflation in the real economy, or was he also worried about inflation in assets? Because asset prices can go up while inflation rates don't go up, which was the case after QE1 with Bernanke and Draghi, because we didn't have inflation, we just had asset prices going up.
Yes, I think he probably would agree with your sort of analysis there. He would say, perhaps one of the mistakes I made was that in overexpanding the money supply, I pushed up the asset price of the Mississippi company. And then I was forced to monetize these assets by guaranteeing a price of $9,000 a share. And that was a mistake on my part. That I hadn't realized the extent to which, if you like, financial assets had gone out of line with the real economy, because the inflationary effects of Law's system weren't all that great, but the effects on the share price were. And then he realized he had massively over-monetized the system. He had to cut back at that. He tried to reduce the price of shares and he tried to cut back at the money supply. But the people in power, the structures, wouldn't permit him to do that.
What would have John Law said about the modern monetary theory? Would he said exactly that's right, or would have been skeptical? You know, the modern monetary theory, which basically says the government can take on as much debt as it likes, it can print as much money as it likes, as long as the production potential of an economy is not used up, it doesn't create inflation, and therefore it's no problem at all. Because as long as you have debt in your own currency, it doesn't matter.
I think what the Law would have been saying is the following, that money is terribly important in your system. If you don't have a proper link between money and economic activity, you're going to get into serious difficulties. And you have to have a look at the theory that people are presenting today with respect to money. I mean, an awful lot of the theory that has been presented has been that money is neutral. Money is super neutral. Money doesn't affect real economic activity. And Law would stand up and say, I think that's rubbish. money does have a real effect on economic activity. And if you don't keep enough of it in circulation and linked to what's happening in the real economy, you experience the type of problems that the United States experienced in the 1930s, and you experience the type of problems that they could have experienced after 2008 and during COVID. So he would not accept a lot of the modern monetary theory, all of this, suggesting that money is neutral and money can be kept off stage. Law would say money has to be kept center stage. And if you do that, you will have an economy that can continue to thrive.
But the central banks, including the Bank of England, to my understanding, they don't have actually any more the money supply as one of the indicators. I think Mervyn King even criticized the central bank of having a model which has nothing to do with money supply.
Well, you can understand that because there's so many definitions of the money supply now. I mean, you could have 150 different definitions of the money supply. So what exactly are you trying to control? I think if Law was looking at it, we would say, you know, there is a link between monetary aggregates and economic activity, and you need to keep an eye on those. And perhaps one of the ways of ensuring that they're kept under control is through your interest rate policy. Because there was a time in recent economic history when Friedman and his acolytes were saying, we got to control M1, M2, M3. Then they discovered that in controlling M1, sort of the other aggregates got out of control. If they controlled M2, ditto. It's very, very difficult, I think, to control monetary aggregates per se. And so I think they've moved to a policy of interest rate control to monitor what's happening with respect to monetary aggregates.
What is, in your view, the aspects most important we should keep in mind in our today's economy? You know, what are the key aspects of John Law's innovation we have to keep in mind going forward?
I would say the key aspect of Law is to say that money is vitally important to economic activity, and that money does have a real effect, and changes in the money supply do have real effects on economic activity. He wouldn't accept a lot of what is classical monetary theory and neoclassical monetary theory and modern monetary theory, saying money, as I say, is neutral, money is a veil, money doesn't have a real... He would say, I'm sorry, money does have a real impact, and go and read my books and have a look at what happened recently during the financial crisis of 2008 and the COVID to see how important it is to keep proper control over monetary aggregates and the financial system.
And now I might ask a question which you cut out because you say probably, you know, you can't answer it. But obviously, look, being in the UK, it's easy because UK has a pound. Being in the US, it's easy. US has the US dollar. In the Eurozone, we have different countries sharing one currency. Does this have any impact or any implication concerning the learnings from John Law looking at the monetary system of a currency union?
I think John Law would look at the European monetary system and probably say it's been a remarkable success. I mean, that they were able to introduce this new currency, the euro, which is universally accepted, which most countries in the European Union feel has been a very positive development. And he would say, well done on that front. He would look at the activities of Mario Draghi when he was the head of the European Central Bank and say, yes, thank God he was there, and thank God there was the euro, because that was the way they were able to save the monetary system in Europe. What would it have been like if you had all these multiple currencies that previously operated in the European system? So I think he'd be very, very positive about what the European Central Bank has done, not always, but under Draghi and since, and would say, yes, this is on the lines of the way I would have been thinking a couple of hundred years ago.
Now, in Law's world, and now please correct me also if I'm wrong, in Law's world, the money supply was defined by the central bank because we speak about printed money. In today's world, we know, and it's long already, we know that most of the money created we are using is not created by the Bank of England or by the ECB, but it's created by, I don't know, if you are with Lloyds or HSBC or whichever bank you use in the UK, and I use whatever, Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, whatever, they create most of the money supply. Basically, this is one step further than what law has said. Law had central money supply by the central bank in paper, and now we have a decentralized money supply.
I think he had a very broad vision of what could constitute the money supply, and he does say the money supply could be made up of shares of the Bank of England, could be made up of shares of the East India Company, and so on, as long as these shares have a high degree of liquidity. So he wasn't specifically saying, you know, money should be just one particular type of financial instrument created by a bank. I think he had a broader vision of that. And perhaps for the period in which he lived, his vision was too broad because he incorporated shares of the Mississippi Company into his version of what monetized economy.
Paper money was not his invention. It was first invented in China. It ended up in hyperinflation, as far as I know. We had other experiences. So the key learning is to not overdo it and create with creating money, finding the right way. And so if you now, and you say, okay, he's clearly undervalued as an economist by the others because of whatever, his youth or his lifestyle or in the end, the bubble. If you redraw the lesson is, yes, money supply is not neutral, it matters. Money supply has somehow to be managed. It's difficult to manage it. And we have, you know, some people where we trust the management in the central banks, for example. Is this the model he envisaged, whatever, 300 years ago? Or would he say, no, there are aspects missing? Or I really think about, you know, if you really think about the legacy, what is John Law's legacy we should value higher than we do currently?
Well, I think you have to look at Law not just as a visionary, but also in the context of his time. And what is he fighting against at this period with respect to the workings of the monetary system? He's saying the monetary system is based on this view that money has to be intrinsically valuable, right? The metalist view. And that's the reason lots of economists didn't like Law through history. And if you read David Hume, if you read Adam Smith, if you read Karl Marx, even if you read Alfred Marshall, all of these people are saying Law got it wrong. And why did Law get it wrong? They're saying that Law got it wrong because he didn't understand that money had to be intrinsically valuable. Law changed a very important preposition in his analysis of money. He said the metalists, their concept of money is the value for which goods are exchanged, for the preposition being important. Money is the value for which goods are exchanged. He said, no, money is the value by which goods are exchanged. So he replaced the preposition for with the preposition by. And he's saying, if you have that, you don't need to have this gold link. You don't have to have this metallic link to money. And he's saying, what they are doing at the moment in terms of 18th century society is all wrong. They're limiting the potential of the economy to grow because they're linking the monetary system to metallic money. What I'm trying to do is to break this link with metallic money. And of course, it's not fully successful on a global basis until the 1930s, when the gold standard is abolished. And even you go right up into the 1960s and the Americans are still guaranteeing the price of gold at $35 an ounce. So Law was saying in 1704, 1705, hey, this is all wrong to have a monetary system based on the view that money has to be intrinsically valuable. And that, I think, is a very, very visionary and a very modern conceptualization of the role of money.
Is it basically replacing intrinsic value by trust?
Yeah, that's the system we have today. And it's the system which, if you look at it, as society evolved from a monetary viewpoint, as it went through the 18th and 19th century, you had banks emerging and banks starting to create credit. which were multiple times of the so-called gold and silver reserves that were meant to be in the banking system. So the banking system actually pushed the evolution of money very vigorously. And by the time we came to the abolition of the gold standard in the 1930s, most of the money supply was based on bank credit rather than on paper money.
Like today. So, the funny enough, I don't know if you're familiar with Goethe, who wrote
Dr. Faustus.
Dr. Faustus, and the second part of Faustus, basically Faustus comes up with the idea of, I would say, paper money based on land as a guarantee, as you know. And the clown is then saying, oh, can I buy everything out of this money? And they say, yeah, you can buy everything. And then the clown went out and bought real estate in order to protect himself against the upcoming hyperinflation, because, of course, Goethe knew. Unfortunately for John Law, he was not as smart. You know, he was very successful, but in the end, my understanding is he died as a poor man in Venice. I always go, when I'm in Venice, I visit his grave. So basically, was he not, in the end, not really understanding how the system worked, because he was underestimating the deflationary shock when the bubble burst?
I think if you look at Law in his final years in Venice, he's not as poor as some of the commentators made him out to be. He is still at the gambling tables in the Rodolfo. He's fleecing people at the gambling tables, and he's investing his money in art. Law actually died leaving a very substantial amount of art. Some of it wasn't terribly valuable, but I think some of it was. And there were later sales in the 18th century of paintings from John Law's collection. So I don't think he died in sort of miserable circumstances. He must have had difficulties sort of looking back at his life and saying, hey, I was the richest man in Europe at one stage. I was the Prime Minister of France. And somehow it went wrong. And he had Montesquieu come to visit him. I don't know what happened to him, but he certainly wasn't impressed by Law. He came out and he wrote some very, very satirical attacks on Law as a result of his visit in the Persian letters. I suppose it's the fate, probably, of geniuses that you're not fully accepted. You think your idea is going to work. It half works, then it doesn't work. The legacy is that somebody in the future will have a look at your writings, have a look at what you did, and sort of say, well, perhaps there's a lot more sense than stupidity in what you were doing and what you were writing.
That's what you have done. That's why you've done your research around the genius around Jean Law, if I may say so.
Yes, well, I think he was a genius. And I think it's ironical in a way when you go to Scotland and you talk to Scottish economists, they will sort of say, oh, Adam Smith was the great economist. David Hume was the great economist, or even Stuart was the great economist. All of these people were part of the Scottish Enlightenment. And then you say to them, well, what about John Law? And they, no, we don't particularly appreciate John Law. Yes, well, why not? I think the reason is that they haven't read enough of John Law. John Law, in terms of his vision, was way ahead of most of the members of the Scottish Enlightenment. And is it vision that counts?
Professor Murphy, thank you very much for, well, the studio was also on John Law. I found it very impressive, and I share your view. I think he's really a genius. He was very innovative, and he shows us how a great innovation can work, and it also shows us that you have always to be careful how you use the innovation in order not to run into trouble or create bubbles, as he said. Thank you very much.
Okay, well, thank you very much.